Dann würde ich direkt mal anfangen mit diesem, ja, wie Furtlager es selbst fälschlicherweise nennt, Einzelfall, den ich gerade beschrieben habe. Der Betroffene hatte ja im Mai, wie ich gesagt habe, die außerordentliche Kündigung ohne Begründung erstmal im Briefkasten. Wie ist denn er, beziehungsweise auch wie ist er mit euch dann weiter vorgegangen?
Also unser Mitglied hat sich direkt bei uns gemeldet und hat über unsere Rechtsabteilung Rechtsschutzklage eingereicht, also Kündigungsschutzklage nennt sich das dann, und ist dann mit mir, da ich zuständig bin, in Kontakt getreten, gemeinsam mit dem Betriebsrat. Und wir haben gemeinsam überlegt und haben die Situation bewertet und ja, und überlegt, wie wir da jetzt am besten mit umgehen. Und dann hat vor allem auch der Betriebsrat mir gegenüber auch nochmal dargelegt, dass das eben kein Einzelfall ist, dass es nicht zum ersten Mal passiert, dass Furtlocker gewerkschaftsaktive Betriebsräte kündigt und zu kündigen versucht. Und dann war ziemlich schnell klar, das lassen wir so natürlich nicht einfach sang- und klanglos geschehen, sondern dann müssen wir uns auch bemühen, dass das die Öffentlichkeit erfährt und dass der Kollege natürlich auch jede rechtliche Hilfe bekommt, die er benötigt.
Dann vielleicht mal eine etwas laienhafte Frage zugegebenermaßen. Was ist denn das Ziel hinter diesen Kündigungen? Sollte es denn ein offensichtliches geben von Seiten von Furtlocker?
Das Ziel ist ziemlich offensichtlich, wenn man eben den Kontext sich anguckt, was Furtlocker in den letzten 7 Jahren schon alles versucht hat. Das Ziel ist, gewerkschaftsaktive Betriebsräte loszuwerden, möglichst Ruhe in den Betrieb reinzubekommen und die Mitbestimmung der Beschäftigten über die Betriebsratsarbeit ja möglichst klein zu halten, kann man sagen. Ja, also dafür gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Sobald Menschen sich sozusagen empowered haben, sage ich mal, und durch die Betriebsratsarbeit in der Regel rechtlich weitergebildet haben, welche Rechte Beschäftigten zusteht, welche Rechte Betriebsräten zusteht, dann entstehen natürlich viele Ideen, wie man den eigenen Arbeitsplatz noch besser gestalten kann oder eben auch Missstände beseitigen kann. Und das ist Furtlocker sozusagen ein Dorn im Auge. Die würden natürlich gerne einfach ihren Stiefel durchziehen, nenne ich das jetzt mal so salopp, und die Betriebsräte, ja, ich sag mal, die Betriebsräte bei Furtlocker haben viel zu tun, schon seit Jahren. Und deswegen ist da eben auch die Vermutung sehr nah, dass vor allem gezielt gewerkschaftsaktive Betriebsräte gekündigt werden oder ihnen auch sonst schon während ihrer Betriebsratsarbeit, ich sag mal, dass das, ja, das Arbeiten schwer gemacht wird.
Darauf würde meine nächste Frage auch direkt abzielen. Die Kündigungen sind ja eher so die letzte Instanz. Es ist aber nicht das einzige Druckmittel, mit dem Furtlocker dagegen Betriebsräte vorgeht. Was wird denn da noch gemacht, gerade wenn die Tätigkeit noch fortgesetzt wird?
Furtlocker hat bisher verschiedene Aktionen durchgezogen. Unter anderem gab es letztes Jahr eine Filialschließung in Berlin an der Townsienstraße. Das ist uns nach wie vor ein Rätsel, warum diese Filiale geschlossen wurde, denn sie war wirtschaftlich sehr ertragreich für das Unternehmen. Zufälligerweise hatte genau diese Filiale viele Gewerkschaftsmitglieder, die eben dort auch ihre Rechte lautstark oft eingefordert haben. Daher liegt auch da die Vermutung nahe, dass man gezielt gewerkschaftsaktive Beschäftigte zerstreuen wollte. Also dazu muss man sagen, die Beschäftigten wurden nicht gekündigt, sondern sie wurden auf die anderen bestehenden Filialen in Berlin verteilt, aber sie wurden getrennt und teilweise sogar, ich sag jetzt mal, also isoliert. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es ist tatsächlich passiert, dass gewerkschaftsaktive Beschäftigte aus dieser Filiale dann einzeln versetzt wurden eben in eine andere Filiale und nicht 2 oder 3 zusammen in eine Filiale. Das war eine der Maßnahmen, die letztes Jahr vor allem gelaufen ist. Weiterhin ist es so, dass seitdem der erste Betriebsrat gegründet worden ist, der Arbeitgeber Furtlocker immer wieder versucht, die Betriebsratswahlen auch an sich anzugreifen. Das heißt, es gibt keine Akzeptanz von Wahlergebnissen, sondern es wird immer von Furtlocker rechtlich geprüft, ob sie irgendwie einen Angriffspunkt finden, um die Wahl anzufechten vor Gericht. Das ist dann auch in Berlin leider letztes Jahr gelungen, sodass der Betriebsrat zurücktreten musste und unter einer neuen Form quasi neu gewählt werden musste. Auch das ist der Versuch, Betriebsratsarbeit zu schwächen. Und dann geht es weiter. Ich finde immer noch am schlimmsten vor allem ist es, wenn der Arbeitgeber versucht, Beschäftigte damit einzubeziehen und unter Druck zu setzen. Und das ist während der Pandemie vor allem passiert, als die Beschäftigten auf Kurzarbeit angewiesen waren. Das heißt, Es musste eine Betriebsvereinbarung hergestellt werden, vereinbart werden mit dem Betriebsrat. Und als der Betriebsrat aber nicht die Bedingungen des Arbeitgebers für diese Betriebsvereinbarung sofort akzeptiert hat, hat der Arbeitgeber sehr schnell gedroht und hat gesagt, nach dem Motto, ich vereinfache das jetzt ein bisschen, wenn ihr das jetzt nicht unterschreibt, dann können wir den Beschäftigten kein Entgelt auszahlen. Und das muss man sich mal vorstellen, während einer Pandemie, wo wir alle darauf angewiesen sind, auch unsere Miete und unsere weiteren Rechnungen zu bezahlen, droht der Arbeitgeber damit, keinen Cent zu überweisen. Das ist eine Form von Druck, die der Arbeitgeber da über die Beschäftigten versucht, immer wieder auf die Betriebsräte aufzubauen. Also die Spaltung zwischen Betriebsrat und Beschäftigte, das ist einer der beliebten Formen sozusagen. Und dann spitzt es sich eben zu in den Kündigungen, die wir jetzt neulich eben von den Betroffenen jetzt hier in Berlin erlebt haben. Aber du hast es eben schon angesprochen, Armin ist da leider nicht der erste Betriebsrat, der betroffen ist. Es gab bereits schon in der Vergangenheit mehrere Versuche, Betriebsräte über angeblichen Arbeitszeitbetrug rechtmäßig zu kündigen.
Der Betroffene von dem Fall, über den wir gerade geredet haben, hat ja auch einen Antrag auf einstweilige Verfügung gegen seine Kündigung gestellt. Der wurde abgelehnt. Warum ist die Rechtslage für Betroffene in solchen Fällen so schwierig in Deutschland?
Ja, momentan ist die Gesetzeslage nicht optimal, zumindest an der Stelle. Wir als Gewerkschaften des DGBs mit dem DGB, mit unserem Dachverband gemeinsam, wirken seit Jahren schon auf die Parteien auch ein, dass hier Gesetzesveränderungen vorgenommen werden müssen. An der Stelle ist es so, dass, jetzt steigen wir so ein bisschen in die juristischen Feinheiten ein, dass es im Prinzip für diese außerordentliche Kündigung von Armin zwei Klagen eingereicht worden sind. Das heißt, das erste ist die normale Kündigungsschutzklage. Die läuft in 2 bis 3 Terminen ab. Der erste Termin ist eine Güteverhandlung, wo im Prinzip einfach gefragt wird, beide Seiten, wollen sie sich nicht einigen, wollen sie sich nicht vergleichen. Das ist bereits gelaufen. Der Betroffene hat an der Stelle sehr klar gesagt, ich möchte mich nicht vergleichen, ich möchte meinen Arbeitsplatz zurück. Und dann dauert es einfach einige Monate, bis dann das Hauptsacheverfahren anläuft. Und an diesem Termin wird dann eben die Kündigung an sich ja auseinandergenommen, beleuchtet, ob die denn überhaupt rechtmäßig war, und dann wird geurteilt. Und das dauert einfach mehrere Monate. Daher haben wir entschieden, wir reichen eine zweite Klage ein. Die nennt sich dann einstweilige Verfügung auf die sofortige Weiterbeschäftigung des Betroffenen. Und um ihn hier nicht Gefahr zu laufen, dass er mehrere Monate kein Entgelt bekommt. Denn momentan ist diese Kündigung da, das heißt, der Betroffene hat kein Arbeitsverhältnis momentan, er kriegt also auch kein Entgelt. Und durch die Historie, die Footlocker da jetzt in den letzten Jahren gezeigt hat, oder was Footlocker alles schon gemacht hat, da haben wir versucht, über die einstweilige Verfügung zu bewirken, dass der Betroffene sofort weiter beschäftigt wird, bis dann voraussichtlich im Oktober im Hauptsacheverfahren endgültig geklärt wird, dass ob diese außerordentliche Kündigung rechtswirksam ist. Und für diese einstweilige Verfügung, da muss man darlegen, dass es eben auch außerordentliche Gründe gibt, und das ist wahnsinnig schwierig. Da macht uns das Gesetz ist einfach sehr schwierig, und das ist dann leider auch am Freitag gescheitert.
Dann nochmal kurz zu dem Vorwurf des Betrugs bei der Arbeitszeitangabe. Nur um das nochmal richtig zu verstehen. Also für mich wirkt es so, als gäbe es gar keine richtigen Voraussetzungen dafür, dass den Beschäftigten einfach vorgeworfen werden kann. Also Footlocker befindet sich da auch rechtlich nicht in irgendeiner Pflicht, Beweise vorzulegen.
Nee, in diesem Verfahren, was am Freitag gelaufen ist, also die einstweilige Verfügung, da wird noch nicht drauf geguckt, ob die Kündigung an sich rechtswirksam ist oder nicht. Da geht es erstmal nur darum, festzustellen, ob es einen so dringenden Grund gibt, dass der Beschäftigte sofort weiter beschäftigt werden muss, bis dann entschieden wird, ob die Kündigung überhaupt rechtswirksam war oder nicht. Das Rechtssystem ist an der Stelle, also der folgt nicht unbedingt den moralischen Vorstellungen, die wir als Nicht-Juristinnen und Juristen vielleicht haben. Und deswegen ist das auch so, ja, also für mich persönlich auch manchmal recht schwierig nachzuvollziehen. Und deswegen haben wir da auch die Haltung, es muss angepasst werden. Da passt das Gesetz einfach nicht zur Realität.
Okay, aber dann danke nochmal für die Klärung. Wir haben jetzt über die Gesetzeslage geredet. Wie sieht es denn sonst aus? Gibt es da irgendeine Form der Unterstützung aus der Politik? Habt ihr das Gefühl, dass ihr da verstanden werdet?
Wir haben Kontakt aufgenommen zur Bundestagsfraktion der SPD, also auch der mitregierenden Partei, und auch zur Bundestagsfraktion der Linken. Und beide Bundestagsfraktionen unterstützen den Betroffenen, haben auch am Freitag eine Solidaritätserklärung überreicht und sind mit im Boot, was die Gesetzesänderungen betrifft, und stehen dort durchaus eben an Seite der Beschäftigten. Und das ist auch auf jeden Fall immer hilfreich für diesen Fall und auch für zukünftige Fälle, ob bei Footlocker oder eben auch bei anderen Unternehmen.
Ja, also diese Art von Union-Busting beschränkt sich ja auch nicht, wie du gesagt hast, gerade eben auf Footlocker und ist bei anderen Unternehmen genauso Praxis. Wir haben jetzt über das Recht, über die Gesetzesentwürfe gesprochen. Was braucht es denn noch für langfristige Veränderungen, um in den Unternehmen und auch in der Politik, um da Betroffene zu schützen, wirklich nachhaltig?
Ich glaube, eines der größten Schwierigkeiten ist, dass Arbeitgeber Union-Busting betreiben können, ohne dafür belangt zu werden. Es gibt zwar Strafmaßnahmen, die festgesetzt sind, die sind aber relativ schwierig zu beweisen. Und auch dann ist halt einfach auch die Strafe ziemlich, also wir reden hier von einem rechnigen Betrag von 10.000 Euro. Das ist natürlich für einen in der Regel international agierenden Konzern nicht der Rede wert. Daher ist unsere Forderung, dass Betriebsratsbusting, Union-Busting generell einfach unter einer erhöhten Strafe steht und dass es auch möglich ist, dass Anwälte und Anwältinnen da auch eine Strafverfolgung aufnehmen können. Das ist derzeit so noch gar nicht möglich. Betriebsräte haben zwar rein theoretisch die Möglichkeit, eine Strafanzeige zu stellen. Das ist aber so, ja, wie gesagt, das ist so schwierig darzustellen von den aktuellen gesetzlichen Vorgaben, dass das wahnsinnig selten versucht wird, und die wenigen Versuche, die dann gibt, scheitern in der Regel auch. Das heißt, hier muss dringend nachgebessert werden. Hier muss der Gesetzgeber in Deutschland einfach klare Kante zeigen. Für die gute Mitbestimmung, die wir hier in Deutschland haben, müssen wir jetzt gemeinsam auch einstehen. Und diese Mitbestimmung muss zunehmend geschützt werden. Und deswegen braucht es hier eben so dringende Anpassungsmöglichkeiten im Gesetz, wie zum Beispiel eben, dass Union-Busting da unter eine erhöhte Strafe gestellt wird. Aber es gibt noch mehr Ansatzpunkte. Man könnte auch noch mal gucken, ob man die Betriebsratsgründungen nicht vereinfachen könnte. Auch da gibt es relativ viele Vorgaben, die erfüllt werden müssten, und also recht hohe Hürden sozusagen, die auch abgebildet werden könnten.